Spionagescharmützel. Der Streit zwischen ÖVP und FPÖ wird immer heftiger. Koalitionskrampf. Die SPÖ ist sich uneinig in der Frage darüber, mit wem man nach der Wahl koalieren will und mit wem auf keinen Fall. Tiroler Tiefpunkt. Die ÖVP fährt bei der Innsbrucker Bürgermeisterwahl die nächste Wahlschlappe ein.
Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir freuen uns auf Thomas Hofer, unseren Politikexperten. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Knapp.
Und unseren Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen angenehmen Abend.
Schönen guten Abend.
Willkommen. Die Spionageaffäre rund um Egisto Ott beherrscht auch in dieser Woche die Schlagzeilen. Kein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen. Und diese Affäre ist auch großes Thema im Parlament. Und der Schlagabtausch zwischen der ÖVP und der FPÖ ist in dieser Woche am Mittwoch im Parlament besonders heftig.
ÖVP und FPÖ. 2017 nehmen sie einander zum Regierungspartner. Die Politehe könnte kaum glücklicher sein.
Die kann nur festhalten, die Chemie passt.
Es ist aber auch wunderschön, Österreich dienen zu dürfen.
Doch nach der Scheidung 2019 wandelt sich die Liebe in gegenseitige Abscheu. Im Parlament gipfelt sie am Mittwoch in Schreiduellen rund um die Spionageaffäre. Aufgetauchte Chats zwischen Ex-FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein und dem mutmaßlichen Russland-Spion Egisto Ott bringen die Blauen immer mehr unter Druck.
Wir haben den Staatsschutz neu aufstellen müssen, weil Sie ihn zerstört haben. Das ist Faktum. Sie haben die Sicherheit Österreichs gefährdet. Das ist Faktum. Und auf das werde ich schon noch eingehen. Da kannst du so lange einer schreien, wie du willst.
FPÖ-Chef Herbert Kickl aber weist jede Schuld von sich und kontert mit Blick auf die schlechten Umfrageergebnisse der ÖVP.
Das, was Sie machen, ist Fake News. Und warum ist das so? Weil ein Ergebnis von 20% für Sie bedeutet, dass die Hälfte von Ihnen nicht mehr herinnen sitzt, dass Ihr tiefer Staat nicht mehr nur nicht betrieben werden kann, sondern dass er auffliegt. Das wollen Sie um jeden Preis verhindern. Aber da sind Sie bei mir an den Falschen geraten.
Kickl spricht sich diese Woche auch für einen Urschuss zur Spionagekausa aus. Aus Zeitgründen könnte er aber erst nach der Nationalratswahl im Herbst stattfinden. Dort will die FPÖ dann vor allem die russischen Kontakte seines früheren Koalitionspartners ÖVP unter die Lupe nehmen. Denn eines ist klar, so stolz auf gute Verbindungen zum Kreml wie früher ist heute selbst die FPÖ nicht mehr.
ÖVP gegen FPÖ heißt das also momentan, die beiden ehemaligen Regierungsparteien im Clinch. Wie viel Porzellan ist da zerschlagen oder muss man einfach mit einrechnen, dass im September gewählt wird?
Ich glaube schon, dass man es mit einrechnen muss. Ja, es ist Wahlkampf, man merkt das. Natürlich ist es schon so, dass bei allen Beteiligten das Nervenkostüm ziemlich angezerrt ist. Also das ist nicht nur gespielt. Ja, es ist viel dem Wahlkampf geschuldet. Wird sich noch intensivieren, fürchte ich, für die Zuseherinnen und Zuseher. Das wird man noch öfter sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Solange ist es ja nicht mehr hin, also zur EU-Wahl sowieso nicht, aber auch zur Nationalratswahl nicht. Ja, Porzellan ist zerschlagen. Es ist auch tatsächlich so, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Herbert Kickl und Karl Nehammer in dieser personellen Konstellation, füge ich hinzu, wohl nicht geben wird, denn sollte Kickl wirklich Kanzler werden und seinen quasi Traum erfüllen, dann wäre Nehammer weg und umgekehrt gibt es schon eine Möglichkeit, dass man eine Dreierkonstellation rund um die FPÖ herum macht, nur dann halt eben ohne FPÖ. Aber ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt, eben in einer anderen personellen Konstellation. Trotzdem ist jetzt die strategische Geschichte die, dass die ÖVP jedenfalls ein Interesse daran hat, in eine Art Duellsituation zu kommen und zu sagen, schaut mal, wollt ihr den ganz Extremen oder wollt ihr nicht einen klar konservativen, aber doch eher mittigen Kurs irgendwie, obwohl die ÖVP das nicht ganz durchhält, diese Zuspitzung. Und auf der anderen Seite hat die FPÖ dieses Duell durchaus auch angenommen, eben nicht nur in dieser Woche, sondern auch schon davor. Die Frage wird sein, bin ich gespannt dann auf die Umfragen in den nächsten paar Wochen, verhaftet das, macht das einen Schaden, diese gesamte Spionagekiste bei der FPÖ? Meine These wäre vielleicht ein bisschen, aber nicht nachhaltig und nicht wirklich einschneidend. Dort, wo es eine Konsequenz geben wird, ist dann wohl eben für die Zeit nach der Wahl, wenn es um die Regierungsbildung geht, wo auch ein Bundespräsident Van der Bellen hergehen kann und sagen kann, naja, aufgrund dieser Russland-Connections und dieser unklaren Geschichte können wir uns das international nicht leisten und ich vergebe entweder keinen Regierungsbildungsauftrag oder jedenfalls keinen an den Herrn Kickl, sondern wir sondieren zuerst einmal.
Da fange ich den Meinungsforscher mit Eick. Diese Affäre Gisdort, die ja schon sehr kompliziert ist, ereignet die sich als Spielball für die ÖVP und die FPÖ oder ist das nicht einfach viel zu kompliziert?
Na, also als Spielball eignet sie sich ganz ausgezeichnet, weil, wie es der Kollege Hofer ausgeführt hat, endlich kommt die ÖVP in die Offensive und kann den ehemaligen Koalitionspartner und derzeit in allen Umfragen vorne liegenden Konkurrenten schlicht und ergreifend einmal attackieren. Hinzu kommt natürlich, dass diese Attacken aber für den Wähler und die Wählerin klar nachvollziehbar sein müssen. Das heißt, man kann das nicht lange durchhalten im Sinne, dass ich immer nur eine breite Front aufbaue, aber nie einen Nachweis erbringen kann, wo es denn die Anknüpfungspunkte in dieser Causa zur FPÖ gegeben hat. Da kommt der Herr Jenewein vor, dann kommt der Herr Kickl irgendwie am Rande vor, aber das ist alles für den Wähler und die Wählerin, wie Sie richtig gesagt haben, noch wenig nachvollziehbar. Also solange es da nicht relativ klare Beweise gibt, wird sich bei den freiheitlichen Wählergruppen relativ wenig bewegen. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, wie schnell es denn oft gehen kann. Also wir erinnern an Ibiza, da ging das rasch. Da war ein Drittel der Wähler.
Da gab es aber dieses Beweisvideo, ne?
Da gab es das Video, genau. Man hat einen, und da war es wahrscheinlich weniger der Inhalt, als wie es denn ausgesehen hat. Nicht? Da sitzt ein Vizekanzler mit einem abknuddelten T-Shirt. Man weiß nicht, ob da Alkohol oder was auch sonst im Spiel war. Und das ist dann natürlich für den Wähler und die Wählerin nicht adäquat, weil man sich natürlich von einem Vizekanzler ein anderes Auftreten erwartet. Aber wie gesagt, das ist alles derzeit nicht vorhanden. Aber Spielball, na, allemal.
Heftige Kritik hat von der SPÖ und den Grünen gegeben. Schauen wir uns ganz gleich an. Ich möchte vorher noch zu Herbert Kickl und zu der Rede, zu dem Ausschnitt, den wir gesehen haben im Parlament. Man hat das Gefühl, Kickl ist seit langem wieder mal in der Defensive.
Ja, die FPÖ ist auch in der Defensive. Sie sucht aber natürlich die Antwort in ihrerseits wieder in der massiven Offensive. Wir haben das bei Kickl gesehen aus diesem Redeausschnitt. Es war insgesamt eine sehr, sehr offensive bis aggressive Brandrede da im Parlament, wo er sofort versucht, die heiße Kartoffel zurückzuspielen, zurückzukicken in das Spielfeld der ÖVP. Aber man merkt schon, dann, wenn es vor allem persönlich wird, gab ja auch jetzt die Geschichten, Falter zum Beispiel in Richtung dieser Ideenschmiede, der Werbeagentur dieser laut Kickl nie effektiv gewordenen Side Letters oder jedenfalls dieser Verträge, dieser geheimen stillen Beteiligung. Da merkt man natürlich schon, wenn es sozusagen Vorwürfe auf der persönlichen Ebene gibt, dann merkt man eben das Nervenkostüm. Da merkt man, dass es ein bisschen unrund wird, aber er schaltet sofort in die Offensive und weiß natürlich auch, und das ist ein entscheidendes Moment, und hat der Kollege Hayek vorher indirekt angesprochen, dass natürlich die FPÖ-Wählerschaft, und jetzt rede ich nicht von den 30%, vielleicht ist es ein bisschen geringer, aber 25, 26, 27, das ist schon sehr solidifiziert. Das sind auch wirklich Wählerinnen und Wähler, mit denen die FPÖ, will nicht sagen samt und sonders, aber doch mehrheitlich direkt kommuniziert, ohne den kritischen Journalistenfilter. Deswegen hat ja die FPÖ auch viel darauf verwendet, wirklich diese eigenen Kanäle zu bauen auf den unterschiedlichsten Plattformen. Und auf das möchte sich Herbert Kickl verlassen, deswegen macht er auch immer wieder seine Videos, attackiert unterschiedliche Leute, auch Journalisten etc., um eben da sozusagen die Hoheit über die eigene Botschaft wieder zu erlangen oder gar nicht erst zu verlieren. Aber man hat merkt, wie Sie es richtig gesagt haben, massenmedial ist die FPÖ erstmals seit einiger Zeit wieder in der Defensive.
Mittwoch also heftige Diskussion im Parlament. Wie haben die Grünen reagiert und wie hat die SPÖ reagiert? Das schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen mit Reinhold Einwallner von der SPÖ.
Erst nach der Wahl wollen Sie Aufklärung. Ja, sicher nicht, Herr Kickl, sicherlich nicht.
Sie rufen jetzt Herbert Kickl schon lang vor der Wahl zum Volkskanzler aus, aber all diese Performance hier im Parlament, da argumentieren Sie vielmehr wie ein Volksschüler.
Sigi Maurer ist auch sehr zugespitzt. Welche Rolle übernehmen SPÖ? Man hat das Gefühl, die sind ein bisschen dabei, aber ganz froh, dass sie auch nicht in der Ziehung sind. Und die Grünen greifen natürlich an.
Ja, die SPÖ hat da natürlich jetzt in dem Fall, wenn wir schon bei stillen Übereinkünften waren vorher, schon eine jetzt, was diesen einen U-Ausschuss betrifft, den die ÖVP initiiert hat, natürlich die stille Übereinkunft mit der ÖVP, dass man sagt, na, beschäftigen wir uns vor allem mit der FPÖ. An sich ist ja auch die SPÖ im Titel des U-Ausschusses vorhanden. Derzeit fokussiert sich da viel auf die FPÖ. Das ist auch von der Strategie Strategie her gar nicht unlogisch. Warum? Erstens will die SPÖ auch in dieses Duell mit Kickl noch reinkommen, also Babler gegen Kickl. Und zweitens fokussiert sich da viel dann auf den Frontrunner, also auf den, der da vorne weg ist. Das war bei Sebastian Kurz nicht anders. War ein Faktor bei den Ibiza-Aufarbeitungen, dass man gesagt hat, na eigentlich ist das ja kommend von der FPÖ, aber da gibt es ja interessante ÖVP-Tangenten. Der Herr Kurz glaubt, er kriegt gleich einmal die absolute Mehrheit. War am Beginn der Pandemie auch fast so, jedenfalls laut Umfragen. Und da war natürlich dann eher das Ziel. Und jetzt ist das umgekehrt auch so. Also das ist die FPÖ aus früheren Jahren ja gewohnt. Aber wie gesagt, man reagiert da schon sehr gereizt. Und es ist logisch aus meiner Sicht, dass sich im SPÖ-Grüne da drauf einschießen. Ganz kurz zu Herrn Einwallner. Ja, wie er es formuliert hat, nur rein vom Kalender ging sich ein U-Ausschuss in diese Richtung gar nicht mehr aus. Nämlich die beiden, schon sehr kurzen, zeitlich gemeint, die werden auch gleich einmal beendet in ein paar Wochen. Also da jetzt einen U-Ausschuss einzusetzen für wie viel? 17 Stunden, glaube ich, wird es auch nicht wirklich spielen, rein faktisch.
Wir bleiben gleich bei der SPÖ. Da schießt sich die SPÖ so auf die FPÖ, aber nur Teile in der SPÖ sagen nach der Wahl keine Koalition mit der FPÖ, mit Herbert Kickl. Ein Bild, das wir schon kennen, eine Partei und zumindest zwei Meinungen, die vor allem auch in der Öffentlichkeit immer wieder breit diskutiert werden.
Zwar wir mir zwar haben schon so viel erreicht, zwar wir uns zwar übernimmt man nicht leid, zwar wir mir zwar sind zum Küssen schön.
Was nicht heißt, dass wir ident sind. Wir sind zwei Parteien mit eigener Geschichte, mit Schwerpunktsetzungen. Aber es spricht auch für das Miteinander.
Ob der widrigsten Umstände oftmals gemeinsam eine Lösung für die Kärntnerinnen und Kärntner, um diese Ziele, die ich genannt habe, zu erreichen, zustande zu bringen.
In Kärnten ist die rote SPÖ-Brille noch tiefrosa. In trauter Einigkeit ziehen SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser und sein ÖVP-Vize Martin Gruber nach einem Jahr rot-schwarz positive Bilanz. Die große Koalition im Kärntner Kleinformat funktioniert. Was im Land funktioniert, sorgt im Bund mit Blick auf die Nationalratswahlen im Herbst für finstere Aussichten. Eine Koalition mit der ÖVP würde der Republik schaden. Und Riesenfehler nennt Hans-Peter Doskozil eine mögliche rot-schwarze Bundesregierung. SPÖ-Oberboss Andreas Babler stimmt zu einem Wiener Genossen zu. Man wolle mit allen reden, nur nicht mit den Freiheitlichen.
Ich habe immer nur die FPÖ ausgeschlossen, aus den schon besprochenen Gründen. Alle anderen Koalitionsmöglichkeiten werden abhängig sein vom Ergebnis.
Bei den Sozialdemokraten ist man sich also wieder einmal konstant uneins, was die Zukunft angeht. Vielleicht würden Partnerschaftstipps aus Kärnten helfen. Dort zeigt man nämlich mit 847 einstimmig verabschiedeten Beschlüssen in nur einem Jahr konstant, wie Einigkeit aussehen könnte.
Es gibt also, und das Bild kennen wir ja, die SPÖ, und dann gibt es auch Hans-Peter Doskozil in der SPÖ, der eine andere Meinung vertritt. Wie sehen denn die Wählerinnen und Wähler das? Wen empfinden Sie denn am geeignetsten von den SPÖ-Politikern?
Naja, wir haben nicht gefragt, ob sie geeignet sind, sondern wir haben gefragt, egal welcher Partei man anhängt, welche politischen Ideen und Konzepte sprechen am meisten an, also eben von Babler, von Doskozil und dann auch noch von Michael Ludwig. Und wir haben ein Bild, das wir eigentlich jetzt seit Monaten haben in der Gesamtbevölkerung. Da ist Hans-Peter Doskozil vor Andreas Babler und doch deutlich auch vor Michael Ludwig positioniert. Wenn man das zusammenzählt, fällt auf, da fällt ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung weg. Das sind alle jene, die sagen, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann mit keinem von den dreien was anfangen, oder besser gesagt mit den Überlegungen, die man hat.
Kurze Nachfrage, also dieses 27 mit Doskozil, könnte man das irgendwie hochrechnen auf ein mögliches SPÖ-Ergebnis bei einer Wahl? Oder?
Nein, könnte man nicht. Das wäre zu simpel. Wir haben ja vor längerer Zeit schon mal Umfragen gemacht, wo wir die unterschiedlichsten Kandidaten für die SPÖ abgetestet haben. Da gab es eine Zeit, da war Doskozil sehr, sehr gut positioniert. Wie das heute wäre, könnte man nicht sagen. Aber was wir ja auch wissen aus den Umfragen ist, dass Hans-Peter Doskozil eben sehr, sehr stark Mitte rechts punkten kann, währenddessen Andreas Babler Mitte links und sehr weit links positioniert ist. Und das zeigt auch die nächste Grafik, weil wir haben diese Frage natürlich aufgesplittet nach den drei größeren Wählergruppen. Und bei den sozialdemokratischen Wählern sehen Sie, dass 64-12 für Andreas Babler so ein ganz klares Backing gibt für den amtierenden Parteichef. Michael Ludwig hat da übrigens auch nur 12% 5%. Und je weiter man mit der Rechts-Rechts kommt, desto stärker punktet eben Hans-Peter Doskozil. Das hat sich aber eigentlich über die letzten Monate nicht verändert. Und ich bin jetzt unlängst mal gefragt worden, sollte man da nicht einen Wechsel an der Spitze machen? Sagen, nein, weil ein halbes Jahr vor der Wahl tauscht man natürlich keinen Kandidaten aus. Abgesehen davon hat Andreas Babler die SPÖ durchweg stabilisiert. Er ist auf einem ähnlichen Niveau wie Randy Wagner gewesen ist. Und dann ist etwas, was der Kollege Hofer richtig gesagt hat, wir wissen eigentlich zum heutigen Stand der Dinge nicht, ob die Freiheitliche Partei nicht etwas überdeklariert ist.
In Salzburg und in Niederösterreich.
Ja, also in Salzburg, in Niederösterreich, in Tirol und in Kärnten auch. Und wir hatten das Gleiche bei der ÖVP, die war immer um 2 bis 3 Punkte in Kärnten noch viel, viel mehr unterdeklariert. Und jetzt kann es sein, wenn dieser Fall auf Bundesebene eintritt, und das wissen wir schlicht und ergreifend heute nicht, der erste Probelauf ist die Europaparlamentswahl, aber wenn das eintreten sollte, dann kann es schon sein, dass diese drei Parteien enger um die plus minus 25 zusammenrücken. Na, und dann ist der Andreas Babler auch nicht so schlecht dabei.
Aber noch eine kurze Nachfrage, es bedeutet doch, dass in anderen Wählerteichen da kann Doskozil eher fischen. Das war auch eine Qualität von Sebastian Kurz, wenn Sie sich erinnern.
Mit dem Rechtsbereich, da könnte er eher fischen, aber das macht er ja halt nur im Burgenland, wo er ja Landeshauptmann ist.
Sie haben die, ja bitte, selbstverständlich. Ja,
ein Satz noch dazu, was wir auch noch nicht wissen, dann Ende des Monats wissen wir es fix, hat er zumindest angekündigt, dass er sich dann deklariert, ob jetzt die Bierpartei mit Vlasny wirklich antritt bei der Nationalwahl oder nicht. Die Latte liegt hoch mit 20.000 Mitgliedern oder äquivalenten Spenden. Also das hat natürlich auch noch eine Auswirkung, zum Beispiel auf das SPÖ-Ergebnis. Also könnte im Rennen, im aktuellen Rennen jedenfalls um Platz 2 zwischen SPÖ und der ÖVP durchaus ein mitentscheidender Faktor sein.
So, und jetzt hupfe ich noch nach und setze mir noch eins drauf und die KPÖ.
Ja, klar.
Weil wenn es ein Learning aus der Innsbruck-Wahl gibt, die ja letzte Woche stattgefunden hat, das würde ich nicht überbewerten, was die Freiheitlichen so betrifft, aber dort ist aus dem Stand die KPÖ, die dort wirklich im Nirgendwo war, auf 6,7% gekommen. Und das heißt, Babler mit seiner Linkspositionierung und einer wieder erst auferstandenen KPÖ bekommt von links noch einmal ordentlich Druck. Also das wird recht spannend für die SPÖ.
Wir reden über die Innsbruck-Wahl noch. Vorher schauen wir zur EU-Wahl. Das ist nämlich das, was wir schon wissen. Nämlich erstens das Datum, 9. Juni, und zweitens die ersten Plakate sind präsentiert worden. Die schauen wir uns ganz kurz an. Und zwar das Plakat der SPÖ, Europa vergestalten, mit dem Spitzenkandidaten der SPÖ, Andreas Schieder. Und da sehen wir ihn bei der Präsentation. Und die FPÖ hat auch die Plakate präsentiert, die schon ganz anders sind. Die EU-Wahnsinn stoppen, Harald Wilimski, Spitzenkandidat der FPÖ für die Wahl. Also im Nachhinein wissen wir es, aber im Vorhinein gefragt, das Konservative oder das Aufregendere, das Zugespitztere? Nein,
das Aufregendere ist natürlich die FPÖ, wie eigentlich fast schon traditionell. Und dass einmal das Wort Steuerschlupflöcher, wie schwierig, auf ein Plakat passt, das ist durchaus auch eine Leistung, sage ich mal. Ja, also die wirklich zugespitzteste Variante ist es nicht von Seiten der SPÖ oder des Kollegen Schieder hier. Schon klar, und bei der FPÖ war logisch, also EU-Wahnsinn mit all den Themen, nicht von den Pandemie-Maßnahmen bis hin zum Angriffskrieg auf die Ukraine, den die FPÖ wohl anders sieht, ist da viel Emotionales dabei, auch noch mit dem Bild quasi Selenskyj umarmt von der Leyen. Also da legt man wirklich emotional alles rein und versucht natürlich auch, was ist der Hintergrund, die teilweise jedenfalls sehr EU-skeptische bis ablehnende FPÖ-Basis an Wählerinnen und Wählern wirklich hinzukriegen überhaupt zu dieser Wahl. Das ist ja die eigentliche Herausforderung für die Freiheitlichen, die durchaus auch schon bei der EU-Wahl eine Chance haben auf Platz 1, aber wirklich da alle hinzukriegen. Denn wenn sie die Institution an sich nicht so toll finden, bis hin zu ablehnen, dann ist natürlich auch das Animo, die Bereitschaft wirklich hinzugehen zur Wahl, geringer. Und über diese Hürde versucht die FPÖ drüber zu kommen. Noch ein Satz zur SPÖ, weil ich dazu noch nichts gesagt habe und das vorher das große Thema war, in Richtung Rot-Schwarz versus Doskozil, der das kritisiert. Auch da ist der Hintergrund relativ klar. Der Herr Doskozil hat sehr bald eine Landtagswahl zu schlagen und denkt schon voraus, na, was könnte denn da rauskommen? Und wenn rauskommt, aus seiner Sicht für seine Wahl, nämlich eine schwierige Konstellation Schwarz-Rot-Neos, dann muss er sich früh genug von dieser Konstellation im Bund abgegrenzt haben, muss Offenheit gegenüber der FPÖ gezeigt haben, anders als die Bundespartei, anders als der Wiener Bürgermeister. Bürgermeister und Kärnten geht natürlich stark auch in Richtung dieses Revivals einer großen, aber dann nicht mehr so großen Koalition. Also das ist ganz klar dem burgenländischen Landtagswahlkampf geschuldet.
Jetzt schauen wir noch zur Innsbruck-Wahl an diesem Wochenende. Ganz besonders spannend für die ÖVP, die finanziell ganz, ganz viel Geld in diesen Wahlkampf von Florian Turski investiert hat. Wolfgang Schüssel zum Beispiel war auch extra in Innsbruck, um Stimmung für Florian Turski, für den ÖVP-Kandidaten zu machen. Ausgezahlt hat sich's nicht. Es hat eine herbe Schlappe bei der Innsbruck-Wahl für die ÖVP gegeben.
Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land.
Florian Turski hält seiner Heimat die Treue. Seinen Job als ÖVP-Staatssekretär in Wien schmeißt er hin, um für den Innsbrucker Bürgermeistersessel zu kandidieren. Doch seine Heimat bleibt ihm nicht treu. Die InnsbruckerInnen wählen Turski bei der Bürgermeisterwahl letzten Sonntag gerade einmal auf Platz 5.
Ich wähle doch nicht irgendwen, der sich die letzten Jahre nicht wirklich um seine Stadt, wie er es immer nennt, meine Stadt, gekümmert hat.
Für Innsbruck war er einfach nicht existent.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher jetzt nicht wirklich.
Sehr wohl kennen und offenbar lieben gelernt haben die InnsbruckerInnen den ehemaligen ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Er musste seinen Platz an der Spitze räumen. Für Turski. Mit seiner eigenen Liste schafft es Anzengruber jetzt in die Stichwahl und bekommt nach seiner Abmontur bei der ÖVP am Montag überraschend Rückendeckung von Turski.
Ich möchte heute für unsere Liste, für diese auch als Listenkandidaten und für mich ganz persönlich auch heute, eine Wahlempfehlung abgeben für Johannes Anzengruber für die Bürgermeister-Stichwahl am 28. April.
Besonders überraschend kommt die Ansage für Anzengruber selbst.
Also meine Tochter hat gesagt, es ist komisch und ich habe gesagt, zusammengefasst, skurril.
Ob mit oder ohne türkise Unterstützung für seinen Herausforderer, der grüne Bürgermeister Georg Willi stellt sich auf ein hartes Duell ein.
Ich tue alles, dass ich Bürgermeister bleiben kann, weil ich glaube, die Stadt wirklich gut in die Zukunft führen zu können. Ich bin zuversichtlich, aber es wird natürlich sehr eng, da muss man ganz ehrlich sein.
Die ÖVP kann dem Stichwahlduell um die Landeshauptstadt erneut nur zuschauen, wie schon in Salzburg im März. Inzwischen stellt die ÖVP überhaupt nur mehr einen Bürgermeister in einer Landeshauptstadt, und zwar in der kleinsten, Eisenstadt.
Heik, Sie haben im November Umfrage für Johannes Anzengruber gemacht. War das schon absehbar in diesen Zahlen, dass Turski es ganz, ganz schwer haben wird?
Das war in diesen Zahlen damals schon absehbar. Ich wurde damals von der Liste Johannes Anzengruber angefragt, ob ich nicht da eine Umfrage machen könnte, weil Anzengruber sich ja damals entschlossen hat, eben alleine anzutreten, aber quasi nicht gewusst hat, wie ist denn die Stimmung. Und jetzt geht es gar nicht so sehr um die Sonntagsfrage an sich, wie die Wahl ausgeht, weil das ist ein halbes Jahr davor eigentlich irrelevant. Aber wir haben die Images abgetestet der einzelnen Personen. Und da hat man schon gemerkt, dass erstens Johannes Anzengruber ein sehr starkes Backing aus der Bevölkerung hat. Er kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern er war ja Vizebürgermeister lange Jahre. Und Florian Turski eben da Nachteile hatte. Und es war ganz klar, wenn er in diesem halben Jahr diese Image-Nachteile, dass sowohl der Bekanntheit als auch bei Sympathie und Vertrauen nicht aufholen kann, dann wird er es, nämlich wohlgemerkt nicht nur gegen Anzengruber, sondern auch gegen den FPÖ-Kandidaten Lasselsberger und eben gegen den amtierenden Bürgermeister Willi, sehr, sehr schwer haben. Und der Fall ist dann eingetreten. Sehr bezeichnend war für mich das im Beitrag von der Dame, die gesagt hat, der war die ganze Zeit nicht da und jetzt redet er von seiner Stadt und das ist der Grund.
Ganz, ganz kurz darauf aufbauend noch, ich bin pass erstaunt aufgrund der schlechten strategischen Aufstellung der ÖVP aktuell. In Salzburg hat man es kommen sehen, dass der Bürgermeistersessel verloren gehen wird. Kollege Heik hat es für Innsbruck gerade erklärt, war auch mit Ansage, mit Anlauf zu glauben, drei Wochen vorher zu sagen, na, der Staatssekretär zieht sich jetzt gnadenhalber zurück und kümmert sich um Innsbruck, konnte so nicht aufgeben. Es war noch ein bisschen schlechter, als wir gedacht haben. Und der Dreiklang wird möglicherweise vollendet mit einem dicken Minus bei der EU-Wahl. Auch das ist schon absehbar. Und das ist natürlich in Richtung Herbst nicht die tollste Aufstellung. Und dann setzt man auch noch die eine oder andere Kampagne in den Sand. Zuerst sagt man Mitte, dann macht man eine etwas schwer nachvollziehbare Leitkulturgeschichte. Wir haben vergangene Woche darüber geredet. Also da müssen ÖVP, auch die SPÖ, strategisch deutlich zulegen, vom Wahlkampfmanagement, von der Botschaftsentwicklung deutlich zulegen, wollen Sie die FPÖ da wirklich im Kampf um Platz 1 noch gefährden?
Wir haben wie immer keine Zeit, deswegen ganz kurze Nachfrage noch. Also gerade in Tirol, wir haben gesehen, Schüssel war dort, Platter ist extra gelaufen, 800.000 Euro anscheinend, also alles investiert, aber es nützt nichts. Ne?
Nein, aber Herr Knapp, weder der Herr Schüssel noch der Herr Platter kandidieren dort. Ja, die Leute sind ja nicht, Entschuldigung, blöd. Die schauen sich schon an, wer sind die, ja, die da kandidieren, wen kenne ich, wem vertraue ich. So werden Entscheidungen gefällt und nicht, wer jetzt wen empfiehlt.
Wir haben 30 Sekunden, das ist wenig, aber wir schaffen es doch, die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Haig, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt.
Mach kurz, ich unterbreche Sie gleich, ja? 30 Sekunden ist nicht viel. Top der Woche, und zwar für die Art des Spitzen, also dieses Duells jetzt um Innsbruck. Wir waren gerade dabei, Willi gegen Anzengruber, sehr gepflegt, sehr okay. Auch so geht Politik, ohne persönliche Untergriffe, bisher zumindest. Hoffe, sie ändern sich nicht mehr. Flop der Woche, Chef des Fiskalrats Badelt, ist jetzt auch eine persönliche Geschichte. Ich habe mit ihm meinen Disput gehabt. Ich habe kritisiert damals das Motto, den Slogan, koste es, was es wolle, von der damaligen Regierung. Also er hat gesagt, Wahnsinn, das kann man nicht kritisieren, das ist genau das Richtige. Jetzt warnt er davor, dass wir doch ein Budgetdefizitsproblem kriegen. Ist nicht ganz konsistent, würde ich sagen, auch wenn die Warnung sicherlich eine seriöse ist.
Da könnte man fast einen Top der Woche vergeben, Thomas Hofer.
Nein.
Als Wirtschaftsforscher.
Das nicht, aber wenn man nicht konsistent ist von seiner Seite.
Top der Woche bei mir, wieder einmal der Rechnungshof, weil wirklich der Rechnungshof aktuell wirklich eine Geschichte nach der anderen unter Anführungszeichen aufdeckt. Eine der wichtigsten Institutionen in der Republik und mit Margit Kracker auch eine wirklich sehr, sehr tolle Präsidentin. Die Volkspartei, weil ihr im Wahlkampf offensichtlich auch nichts anderes einfällt, als die Straffähigkeit, Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre zu senken, wo alle Experten und Expertinnen sagen, das macht eigentlich keinen Sinn.
Das waren die längsten 30 Sekunden im Fernsehen. Ich danke Ihnen vielmals. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Und wir freuen uns auch, wenn Sie im Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.